diese Raid-Bosse von World of Warcraft, wie sie arrogant in ihren Dungeons hocken, sich Millionen von Lebenspunkten anfressen und mörderische Attacken planen. Wisst ihr was? Die haben doch in Wirklichkeit nur Angst. Angst nämlich vor einer Gilde, die Bosse legt wie ein Boss, und zwar als schnellste der Welt. 18 Tage lang konnten sich der Kerkermeister Soval und seine Boss-Clique im Mausoleum der ersten von World of Warcraft Shadowlands halten, bis sie im März 2022 erbarmungslos niedergeknüppelt wurden von der EU-Gilde Echo Esports, die damit das Race to World First gewann, den Wettlauf um den ersten Kill weltweit. Und nun steht mit World of Warcraft Dragonflight ja schon die nächste Erweiterung auf der Drachenstartrampe und damit fiebert auch Echo dem nächsten Raid-Wettrennen entgegen. Aber wie macht man das eigentlich? Wie organisiert man eine Raid-Gilde? Wer denkt sich die Taktiken aus und überhaupt, wie viel Schweiß, Tränen und Excel-Tabellen müssen fließen, um Bosse liegen zu können wie ein Boss? Darüber wollen wir heute sprechen, natürlich mit Echo Esports. Ich begrüße herzlich den Co-CEO und Raid-Leiter von Echo mit 8 World-First-Titeln. Herzlich willkommen, Scribe.
Hallo Leute, wie geht's euch?
Mensch, schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon mal zusammen gepodcastet. Wir haben noch einen zweiten Gast bei uns. Ebenfalls mit dabei ist der Taktikfuchs, Vorzeigetank und 5-fache Gewinner des Mythic Dungeon International. Hallo Maris.
Ja, hallo. Freue mich, hier zu sein. Und hoffentlich geht's auch allen gut.
herzlich willkommen. Und wie könnten wir über World of Warcraft sprechen ohne unseren Gildenleiter der Herzen? Hallo Jules.
Oh, das ist auf so vielen Ebenen gleichzeitig traurig und nett und süß. Also ich und Gildenleitung, das ist ja einfach, wie unsere Zuhörer wahrscheinlich auch schon mal irgendwann gehört haben, eine wahnsinnige Geschichte mit Höhen und Tiefen. Aber ich probiere es immer wieder.
Eine Geschichte voller Missverständnisse.
Ja, ich freue mich, da zu sein, und mir geht's auch gut, um die Frage der beiden Herren zu beantworten.
Ja, perfekt.
Sehr gut. Ich meine, der Kerkermeister war ja nicht euer erster World First. Davor habt ihr unter anderem schon Sylvanas im Sanktum der Herrschaft in WoW Shadowlands als erste weltweit gelegt. Und da gibt's ja auch einigen Konkurrenzkampf bei diesem Race to World First mit Gilden wie Liquid oder Pieces. Das ist ein richtiges Event geworden, das auch live von euch auf Twitch übertragen wird. Bevor wir aber dazu kommen, ne, was da alles dazugehört und wie es euch dann bei so einem Event geht und danach, wenn es dann mal rum ist, wäre meine erste Frage: Wie wird man überhaupt Raid-E-Sportler? Scribe, wie hast du damit angefangen? Wie bist du da reingekommen?
Also definitiv nicht mit dem Ziel, Raid-E-Sportler zu werden. Ich glaube, das ist aber auch generell so bei allen Spielen, also mit E-Sports. Wenn man mit E-Sports anfängt, weiß man gar nicht, dass man mit E-Sports anfängt. Also man fängt einfach an. Irgendwann, wenn man die ganze Zeit versucht, gut zu spielen, wird man irgendwann E-Sportler, wenn man gut genug wird.
Mhm. Ja.
Ich glaube, es ist überall so.
Genauso war es bei mir auch, ja.
Aber ja, basically einfach angefangen vor ein paar Jahren. Zuerst mit Vanilla, ganz hobbymäßig, weil es als Kind. Meine Eltern, damals durfte ich gar nicht raiden. Das war also viel zu viel Commitment.
Okay.
Das war viel zu viel Commitment. Man kann hier nicht einfach so irgendwie Stunden von seinem Leben rausnehmen für ein Spiel, Leute. Come on. Ich durfte das nicht auf jeden Fall. Ich habe nur PvP gemacht für sehr viele Jahre und dann irgendwann angefangen, wenn man so irgendwie 16, 17 Jahre alt wird, darf man wieder ein bisschen mehr, weißt du?
Ah, ich habe schon gedacht, du hast dann heimlich geraidet irgendwie so, damit die Eltern nicht mitkriegen. Weißt du noch, was dein erster Raid war in WoW?
Ich war invited zu einigen Raids, also als Backup-Spieler, weil ich wurde bekannt so als PvPer und ja, ich habe nicht regelmäßig mitgeradet, aber wenn die dann keine Leute hatten oder so, ich habe ein paar Mal mitgeradet in so TBC, einfach nur Summer, ich habe nie einen Boss gelegt, aber ich war dabei ein paar Mal und dann tatsächlich geradet so normal, würde ich sagen, nach Summers bei Rutledge King, weil da sind da auch all die Attunements und so weggegangen, man konnte sehr leicht, ich glaube, das so Group Finding wurde auch easier, man konnte so packen und sowas. Damals, ja, bei TBC konnte man nicht so leicht packen. Damals habe ich angefangen und dann mit meiner eigenen Gilde bei Mists of Pandaria. Aber da gab es schon sehr viel Zeit dazwischen.
Maris, wie war das bei dir? Erinnerst du dich noch an deinen ersten Raid und wie du ihn geruled hast?
Ja, also geruled auf jeden Fall nicht. Ich erinnere mich noch so, quasi bei mir war es genau anders als bei Scribe. Bei mir war es mein Vater, der mich zu WoW gebracht hat. er hat quasi früher WoW gespielt und ich war irgendwie 6-7 Jahre alt und er so, ich kaufe einfach einen Account für ihn. Und dann hatte ich quasi meinen Account seit Classic, seitdem WoW rauskam, besteht mein Account und mein Dad hat ihn quasi erstellt. Und ich hatte auch einen Charakter und hab halt mehr oder weniger auf seinem Schoß gesessen und zugeschaut, wie er gespielt hat, mit seiner Gilde in Molten Core damals. Natürlich kann ich mich jetzt nicht mehr viel daran erinnern, muss man so sagen. Aber für mich war es dann so, habe ich halt Schule gemacht und habe dann leider vielleicht ein bisschen mehr gespielt als so die Schule, sagen wir so. Es hat alles gut funktioniert, ja, aber es ist nicht, ich würde es niemandem empfehlen, sagen wir so, ja, Schule ist wichtig. Dann habe ich angefangen zu raiden, so Ende MOP, weil ich da quasi davor viel andere Spiele gespielt hatte, weil ich da quasi andere Interessen hatte und dann bin ich wieder zu WoW zurückgekommen und habe dann damit angefangen.
Michael hat gerade gesagt, er saß während Molten Core auf dem Schoß von seinem Vater. Wie alt sind wir?
Ja, ja, da saß ich schon bei Gangster.
Ich dachte, ich bin jung gewesen, als Molten Core rauskam.
Ich saß bei Onyxia genau da, wo ich jetzt schon auch sitze eigentlich. Jetzt im übertragenen Sinne, nicht räumlich gesehen, aber auch schon bei Gamster. Nein, das war mein erster Raid und mein letzter Raid auch mehr oder weniger war Onyxia damals noch, wo man ja sehr unvorbereitet reingekommen ist, weil du hast ja die Prequest gemacht und dann ist es ja im Vergleich zu dann den größeren Raid-Dungeons mit mehreren Bossen eine kleine Geschichte, weil es ist ja nur Onyxia als einziger Boss und wir sind da reingestolpert mit 40 Leuten und ich wusste nicht, ich habe vorher noch keine MMOs gespielt gehabt, wusste nicht, was ist ein Raid? Was muss ich? Ich bin jetzt in diesem Fünfer-Team, was muss ich tun? Ich bin Heiler auch noch, das Schlimmste, was man sein kann, glaube ich, weil man sehr viel Verantwortung hat und wir sind so derbe elend gewibed, weil wir einfach keine Ahnung hatten von dem, was wir da machen. Ahnung ist, glaube ich, aber ein gutes Stichwort für euch. Ich meine, jetzt, du hast es vorhin so schön gesagt, Scribe, ne? Dann wird man halt E-Sportler, aber was muss man denn können, um bei euch mitmachen zu können in so einer Profi-Gilde? Muss ich da irgendwie eine Klasse besonders gut beherrschen oder welche Fähigkeiten muss man da mitbringen?
Also alles zählt. Du kannst ein Jack of all Trades sein, dass du alle Klassen irgendwie zu einem guten Grade spielst. Du kannst zum Beispiel Lorgok ist ein gutes Beispiel. Er kann nur Druid spielen. Also er kann nichts anderes spielen, auf jeden Fall nicht. Würden wir ihm nicht zutrauen. Aber er ist gut bei Druid. Er kann Druid spielen. Er hat sehr gut gespielt last year. Alles zählt wirklich, wie loyal man ist zu der Gilde, ob man gute Mathe kann. Mathe ist sehr, sehr important, sehr, sehr wichtig bei Raiding.
Oh Gott.
Vor allem Statistik. Mhm. Das ist unser Schwachpunkt. Aber wir müssen immer irgendwie irgendwelche Experten finden von draußen, von außen der Gilde und fragen mich, ja, was sind die Chancen für diese Loot-Drop-Chancen? Kannst du das für uns kalkulieren? Ansonsten, ja, Programmieren ist wichtig. Wie lange man diese Person schon kennt, ist wichtig, weil dann kannst du dann halt mehr vertrauen und so. Es kommt sehr viel. Consistent spielen, Teamplay, es ist einfach so viel. Mechanical Knowledge, so Erfahrung, zum Beispiel Meres kann das sehr gut. Er schaut sich jede einzige Klasse wirklich sehr in Detail an, bevor die Expansion anfängt. Und dann weiß er, es ist wie so eine Enzyklopädie. Er kann alles einfach dir beantworten. Wie viel slowt das? Ist das 30% oder 40%? Ja, das ist genau 30. Und für 6 Sekunden hat einen Cooldown von 4 Sekunden. Er kennt alles.
Also ich habe ihn gerade nach dem Evoker gefragt, da kam noch nicht so viel.
Der ist zu neu, ja. Jetzt müssen wir. Ja, richtig. Das kommt noch. Kommt noch.
Na gut. Na gut.
Aber wie machst du das? Wie merkst du dir das alles? Das ist ja Wahnsinn. Also dann musst du ja wirklich richtig. Ich weiß nicht, lernst du das richtig dann? Oder hast du einfach irgendwie so ein fotografisches Gedächtnis?
Nee, aber ich wünschte, ich hätte ein fotografisches Gedächtnis. Aber es ist quasi eigentlich so, ich hatte das in meiner Schulzeit gemerkt, dass ich die Sachen, die mich wirklich interessieren, waren super einfach für mich. Also Fächer in der Schule, die mich interessiert haben oder allgemein Themen, die mich interessieren, merke ich mir super einfach. Ich lese das 1-2 Mal und behalte fast alles, was so da drin steht. Aber wenn mich was gar nicht interessiert, sehr gefährlich, ja. Da kann ich auch 10-mal lesen, wird nicht mehr viel übrig bleiben. Ja. Und weil quasi so der Ehrgeiz für WoW oder die Passion, sagen wir mal, sehr groß ist, lese ich mir die Sachen so ein paar Mal durch, mache das alles und dann behalte ich das alles sehr, sehr gut, sagen wir mal. Da bin ich sehr glücklich, dass ich da, ja, dass ich sehr engagiert bin und auch sehr viel behalten kann, sagen wir in dem Sinne, ja.
Okay. Ja, Hut ab. Scribe, du hast gerade Programmieren erwähnt. Wofür braucht man das Programmieren?
Add-ons und im Spezifischen sehr, sehr oft für VKRs auch. Sie haben zum Beispiel eine Review-Software, das hat Noggi, ihr kennt ja Noggi schon vom letzten Mal, das hat er gemacht, wo wir die Logs und Wots von unserem Stream-Wots linken Und dann können wir uns die Pulls vom Wort sehr leicht anschauen, weil wir einfach klicken können, so geht zum Pull Nummer 7. Weißt du, dann geht er sofort zum Pull Nummer 7 und dann zeigt er an, wie lange dieser Fight ist und so weiter. Das benutze ich zum Beispiel sehr, sehr oft. Mhm. Das ist so Software, die man einfach entwickeln kann. Und generell, ich meine, Software ist einfach, das ist way too OP für alles im Leben. Ich bin auch Softwareentwickler myself. Ich habe Computer Science studiert, aber also Informatik studiert tatsächlich in Deutschland auch. Aber ich habe keine Zeit mehr und ich habe auch viel zu wenig damit gearbeitet. Jetzt habe ich vieles vergessen. Wir haben glücklicherweise Leute im Team, die es besser können als ich und auch Zeit dafür haben. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr nutzvoll.
Ich glaube, um das mal ganz kurz für die Nicht-WoW-Spieler nochmal zu erklären, weil ich finde das relativ komplex. Also Logs bedeutet, dass man quasi über eine Mod im Spiel, das zeichnet quasi alle Aktionen auf, die man macht während der Boss-Puls. Und so kann man quasi im Nachhinein genau auf die Sekunde analysieren, okay, wie oft wurde, also wie war die Rotation, wie oft wurde welcher Spell benutzt, hat man irgendwo Potenzial liegen lassen. Und das, was du jetzt meinst, ist, ihr habt ein Programm entwickelt, was das quasi für euch sogar automatisiert analysiert und euch dann darauf basierend schon Hinweise gibt, wenn ihr das quasi automatisch durchlaufen lasst, die Logs, ne?
Nicht unbedingt analysiert automatisch selbst, sondern es erlaubt uns, das mit dem Video-Footage zu linken, sodass wir zum Beispiel Minute 2, 5. Sekunde im Log, das können wir uns dann sehr leicht in dem Video-Footage angucken und vergleichen, was passiert ist. Weil in der Regel ist der Log ist ja sehr,
Genau.
Raw-Data. Man muss das jetzt ja irgendwie auch mit Video Verbindung setzen, damit man das gut analysieren kann. Und da hilft es das zum Beispiel.
Es gibt ja so Freeware-Seiten, wo ich zum Beispiel auch da mal einen Log irgendwie eingegeben habe, aber da kriegst du ja nur so wirklich so Basic-Sachen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, du hast als Heal-Parler solltest du immer deinen Holy Shock verwenden, wenn er ready ist, und das hast du halt so und so oft hast du einen Holy Shock ready gemacht, aber hast erst was anderes gecastet oder so. Und so verbessert einen das dann im Sinne von, hier hast du Potenzial liegen gelassen, aber das ist ja natürlich, wie du schon sagst, halt sehr basic. Das, was ihr dann habt, ist ja dann wirklich, könnt ihr wirklich im Detail mit Video analysieren, was passiert ist. Das ist krass. Und das andere Weak Auras, was du noch gesagt hattest, das ist einfach ein Add-on für WoW, wo du halt extrem detailliert eigentlich alles programmieren kannst, ne? Also es ist im Grunde eine Grundsoftware, wo du halt, also ich habe da zum Beispiel, dass meine Castbar um meinen Mauszeiger rumgeht. Nur als Beispiel. Dann sieht man halt, wann der Cast ready ist, um den Maus, also einfach so 1000 verschiedene Sachen. Oder ja, eigentlich kannst du alles programmieren.
Ich habe mal eine Interface-Mod runtergeladen. Ich finde das mega spannend, gerade wenn ihr diese Reviews macht und auch diese Reviews von den Logs. Wie genau muss man sich denn diesen Prozess vorstellen? Also sitzt ihr dann im Team zusammen oder die Führung der Gilde oder so und guckt euch das dann gemeinsam an, wie bei so einer Taktikauswertung von einem Fußballspiel, wo man halt wirklich sagt, okay, Team Member A könnte halt dann in dem Moment irgendwie ein bisschen effizienter spielen, Team Member B stand vielleicht falsch bei irgendeinem bestimmten Kampf, wo man ein bisschen auf AOE gucken muss, also auf Flächenschaden oder sowas. Also macht ihr dann richtig so Encounter-Analysen?
Ja, also tatsächlich ist es genauso, wie du es erzählt hast. Wir schauen uns da zusammen, schauen wir uns PTA, also von diesem Boss-Testing, schauen wir da uns das Footage an. Und dann später, wenn wir tatsächlich im Race sind, haben die meisten Officer, die spielen ja auch das Spiel, also außer ich, möglicherweise auch Ryzen, unser Healing Officer, wird möglicherweise auch draußen sein. Aber ansonsten spielen alle, deswegen bin ich in der Regel, oder sagen wir es so, alles muss sehr, sehr schnell geschehen und wir haben keine Zeit, zusammen Sachen zu diskutieren, außer sehr selten. Und deshalb bin ich der Typ, der dann draußen die ganze Zeit drauf schaut, um am meisten zu analysieren, warum sind wir gewiped, statt die Rotation von einzigen Spielern zu analysieren, weil da muss ich einfach vertrauen, dass die Leute das richtig können. Außer halt, ich schaue an, oh, hat er vielleicht einen Raid-Cooldown vergessen oder sowas. Aber ich würde jetzt nicht da die Rotation anschauen. Und dann ja, bewerte ich das, zeige das vielleicht den Spielern, oh, hier, guck, wir haben da was Falsches gemacht, macht das nicht nochmal, sondern geht auf diese Seite oder so. Oder hier müsst ihr schneller spreaden oder stacken oder sowas. Und so läuft das.
Was ist denn das Schlimmste, was da passieren kann? Was denn, wenn du sowas auswertest, was ist denn der größte Fehler, wo du denkst, oh mein Gott, da muss ich sofort einschreiten?
Also es gibt tatsächlich sehr viele Fehler. Da gibt es sehr, sehr viele Fehler, was passieren kann. Vor allem, wenn du siehst, so, das war ein sehr guter Try, weißt du, hast fast den Boss gekillt. Und dann schaust du dir das Video-Footage an, wo alle sterben. Und dann siehst du, ein Typ hatte da irgendwie so ein Raid-Cooler, was alle gerettet hätte, ist einfach ready. Und er hat es einfach nicht benutzt. Oder es gibt sogar mehrere Leute, die Sachen ready hatten. Und die haben es einfach nicht benutzt. Und dann denkst du, oh Mann, das könnte der Kill werden. Hätten die das einfach getan. Und dann wipet man so mehrere Stunden danach nochmal drauf.
Ja. Aber passiert es euch auch häufig? Weil das habe ich mich ehrlich gesagt gefragt. Weil natürlich, wenn du jetzt wenn du jetzt auf dem Amateurniveau halt ein Raid siehst, dann scheitert es ja zu 90% eigentlich daran, dass die Leute die Bossmechanik einfach nicht komplett durchblickt haben. Also irgendjemand müsste jetzt diesen Debuff raustragen, aber er bleibt einfach in der Gruppe stehen. Das ist ja so ein klassischer, und ich stelle mir das ja so vor, bei euch, ihr habt ja wahrscheinlich von den Guides her und so das theoretische Bosswissen doch komplett drauf, oder nicht? Oder passiert euch das auch oft, dass dann noch Mechaniken unklar sind, die noch erklärt werden müssen, wenn ihr schon als Gilde zusammen trainiert, in Anführungszeichen?
Im Grundsätzlichen ist es richtig, jeder von uns weiß quasi theoretisch gesehen, wie alles funktioniert, und oder sollte zumindest. Ja, natürlich gibt es manche Spieler, die, sagen wir mal, mehr auf die theoretische Basis halt alles verstehen und sich das gut mental vorstellen können, wie das aussehen wird. Und andere, die halt eher sagen, oh, ich würde das gerne vielleicht 5-mal sehen oder spielen oder ähnliches, um das dann halt komplett zu verstehen. Aber ich glaube, die meiste Zeit liegt daran, wenn es individuelle Sachen sind, die zum Beispiel, und man bekommt einen Debuff im Raid, oder eine Person muss was Besonderes machen, der weiß dann rein theoretisch, aha, ich muss das und das machen, was ja auch in Ordnung ist. Mhm. Aber vielleicht hat er das die letzten 2 Stunden den Debuff noch nicht mal bekommen und hat vielleicht nur andere Leute gesehen, die das machen, und dann scheitert es manchmal an solchen Sachen eben. Wenn es eher so Sachen sind, die generell alle Leute betreffen, dann ist halt Scribe da gut auf der Jagd, um halt die Taktik oder was auch immer, was wir falsch machen, so halt aufzuklären, sagen wir mal so, ja, falls es irgendwas falsch ist.
Die Sünder zu finden. Ich hätte dazu noch eine Frage, Michael, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Es ist ja ein interessantes Thema, weil du hast ja gerade schon PTA-Testing angesprochen. Und das ist ja immer ein großes Ding so, wie viele Bosse oder sollten die Bosse auf dem PTA schon vorher testbar sein oder nicht? Zum Beispiel ist es ja häufig so, dass der Endboss dann nicht testbar ist. Wie steht ihr denn dazu als Profi-Raider? Findet ihr es besser, wenn ihr möglichst viel schon im PTA vorher testen könntet? Oder findet ihr es fast spannender, wenn auch Sachen, also wenn dann der Endboss nicht da ist zum Beispiel und man dann sich das selber noch so ein bisschen natürlich auf dem Live-Server erschließen muss? Weil es gilt ja natürlich für alle, also es ist ja dann trotzdem fair, wenn keiner ihn vorher ausprobieren konnte. Was habt ihr lieber? Bosse, die ihr schon kennt, oder Bosse, die ihr euch erarbeiten müsst?
Ich glaube, das ist eine schwere Sache zu entscheiden, würde ich mal behaupten. Weil es gibt 2 Extreme, würde ich mal sagen. Was sehr cool wäre, wenn es diesen Dungeon Guide quasi, wo man in-game nachschauen kann, was die Bosse machen, wie genau die aussehen, wie die Fähigkeiten heißen, was auch immer. Wenn es den nicht geben würde und es keine Test-Server geben würde, das wäre sehr, sehr interessant. Vor allem für uns jetzt, würde ich mal behaupten, weil wir eben dann mit keinem Wissen und wir müssen uns alles erarbeiten, und es wäre natürlich für die allgemeine Community sehr, sehr schwer, würde ich mal behaupten, wenn die Bosse nicht jetzt einfach designt werden. Aber so den Zwischending, was sie jetzt aktuell machen, dass wir eben haben, dass der letzte Boss oder die letzten paar Bosse nicht getestet werden, aber man trotzdem die Informationen aus dem Journal lesen kann, heißt, man kann sich das so rein theoretisch im Kopf vorstellen, aha, da ist irgendwie ein Pushback, also so ein Knockback oder ähnliches von dem Boss, ja, keine Ahnung, wie es aussehen wird, wir wissen, wie es heißt, und wenn wir ihn dann das erste Mal angreifen, dann sehen wir, aha, das ist das, ja. Das macht es natürlich wesentlich interessanter, in dem Sinne von, wie der Boss dann im Endeffekt aussieht, und da kommt dann halt auch quasi die Erfahrung viel, wo Scribe vorher erwähnt hatte, dass Leute viel Raiding-Erfahrung haben und viel wissen, wie man Mechanics allgemein spielt und ähnliches, kommt halt viel zugute, dass die Leute wissen, aha, ich habe das noch nie gesehen, aber rein theoretisch weiß ich, was ich damit tun muss. Und dann wird es halt auch funktionieren, damit man eben schneller vorankommt als Gilde, weil es halt alle 20 Leute oder 30, wenn man Heroic jetzt nimmt, das natürlich auf einen Anhieb verstehen müssen, ja.
Ich finde das tatsächlich nur sehr interessant, weil ich hatte auch mal mitbekommen, dass es nämlich ein Gerücht gab, ob der Endboss, ich weiß gerade nicht mehr, bei welchem der letzten Raids es war, noch irgendwie eine Secret-Phase hat. So, und das ist natürlich die Vorstellung, wo du so denkst, wo du so denkst als Zuschauer, das ist natürlich dann der Hammer, wenn auf einmal im Race to World First jemand schafft es soweit und dann kommt auf einmal noch eine Phase, mit der keiner gerechnet hat. Als Zuschauer hört sich das ja super interessant an, aber für euch ist es vielleicht dann auch eher stressig in dem Fall.
Der Trailer hatte das doch, oder? Der Kerkermeister hat doch eine geheime Phase gehabt.
Ja, hatte er.
Ich wusste nicht mal, war die geheim, die letzte? Okay. Weil als ich ihn gelegt habe, war die nicht mehr geheim.
Ich würde mal behaupten, zu 50-60% sicher, dass es was geben wird. Ja, wie genau es natürlich immer aussieht, wissen wir nie, weil man halt die Spells oder ähnliche Sachen kann man auf Wowhead nachschauen oder irgendwie vielleicht mal finden, dass man so, oha, könnte so sein, aber es ist auch oft der Fall, dass diese Geheimphasen viel redesigned werden, also halt neu gemacht werden. Heißt, man hat irgendwie so Spells, die mal eine Idee waren von den Entwicklern, mal nicht oder ähnliches. Heißt, man ist sich nicht relativ sicher, was genau eigentlich so abgehen wird, sagen wir mal. Deswegen ist es immer sehr interessant und natürlich auch, wenn man die erste Gilde ist, die ja zu einer Secret Phase kommt, ist halt immer mega cool, ja. Also ein super Gefühl, sagen wir mal so, ja.
Hofft ihr manchmal auch ein bisschen, dass es eine Überraschung gibt? Also sagt ihr so, okay, wäre halt super, wenn der Boss irgendwie eine total abgefahrene Mechanik hat, auf die wir uns so gar nicht vorbereiten konnten, weil man die so vorher noch nicht erlebt hat bei einem anderen Boss? Oder sagt ihr, hey, nee, hoffentlich ist es weitgehend berechenbar, dass es halt dann zumindest etwas ist, mit dem wir wissen, wie man damit umgeht, halt so Pushbacks oder, weiß ich nicht, man kriegt eine Bombe in die Hand, so das Übliche. Oder hofft ihr, dass so das Blizzard mal einen aus dem Hut zieht und sagt, das gab's noch nie und jetzt guckt mal, wie er damit klarkommt.
Der E-Sportler in mir würde sagen, er hofft, dass alles ist berechenbar ist, aber der Gamer in mir sagt auf jeden Fall, mach es so random wie möglich und setz uns da vorne und lass uns das einfach irgendwie so schnell wie möglich lösen. Das macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, aber manchmal denkt man sich so, oh man, so, wir sind so close, was ist es irgendwie Dienstag, der Reset kommt morgen und alle werden viel mehr Power kriegen und man denkt sich so, okay, das ist unsere Chance, das zu finishen, diesen Boss. Das war bei Sylvanas der Fall. Es war kein Secret Phase, aber der Boss startet auf 50%, ist sie gestorben bei 45% HP. Und wir dachten, wir werden es natürlich jetzt schaffen und wir kriegen World First. Und als sie dann nicht gestorben ist, dann wir waren so enttäuscht irgendwie, weil wir dachten, das könnte dazu führen, dass wir verlieren. Das war natürlich nicht so geil, aber generell ist es, Überraschungen sind immer cool, ja.
Okay.
Wir haben ja auch letztes Mal über Arthas geredet und das ist ja auch so, dass er einfach innerhalb des Kampfes den Raid wiped. Und du denkst halt kurz, hey, du bist jetzt gestorben an irgendeinem Spell. Und im Endeffekt ist es aber einfach so gedacht gewesen und dann kommt ja die ganze Story-Sequenz und so. Sowas finde ich halt total geil, wenn du halt mit sowas überrascht wirst und auch unerwartete Mechaniken auftreten.
Aber wie genervt seid ihr denn dann tatsächlich, wenn es Zufallselemente gibt in dem Kampf? Also Zufall muss doch das Schlimmste sein, was einem passieren kann, wenn es nicht berechenbar ist, was passiert jetzt als nächstes? Also wie in gab es nicht in Naxxramas dieses diese Opernszene, wo man nicht genau weiß, welches Theaterstück wird jetzt gespielt und je nachdem, welches dann stattfindet, hat der Boss andere Fähigkeiten und ist der Kampf halt ein anderer. Also wie seid ihr denn drauf, wenn es um so Zufallselemente in Kämpfen geht? Wie beliebt ist das?
Schwer zu sagen. Also jetzt so die Frage natürlich so Zufallsdinge. Ich kann es so jetzt auf Dungeons beziehen, sagen wir mal so, weil da ist es halt auch oft der Fall, dass man zum Beispiel wie Karazhan dieses Opera-Event hat, was halt anders ist. Ist natürlich interessant, muss ich sagen, ja. Es macht nur mehr Arbeit, sagen wir so. Für mich persönlich, wenn man weiß, was los ist, habe ich mehr Spaß dran. Aber wenn es halt so ein bisschen Überraschung gibt, was man gar nicht davon weiß, ist eben das Tolle, würde ich mal behaupten, ja. Wie zum Beispiel halt eine Secret Phase bei einem Boss, ja.
Ich habe Naxxramas und Karazhan verwechselt. Asche auf mein Haupt. Soweit ist mein Raid-Wissen hier an der Stelle schon. Wie ist es denn bei euch in der Gilde allgemein? Ich meine, die Raids aktuell auf Mythic haben ja 20 Leute, die daran teilnehmen. Ist eure Gilde aber noch größer als das? Also gibt es da, Scribe, du hast vorhin erwähnt, ihr arbeitet auch dann mit Statistikern oder mit Mathematik-Profis zusammen. Ist denn eure Gilde dann insgesamt noch größer? Und welche anderen Aufgaben gibt es da überhaupt noch, die im Hintergrund so passieren?
Ja, also wir haben ungefähr jetzt, ohne die Leute, die draußen sind, haben wir 30 Spieler. Also das heißt auch, dass 10 Leute, also ein Drittel der Gilde, ist die ganze Zeit gebancht. Das ist schon das ist auch traurig, aber ansonsten draußen haben wir, also ich inklusive, auch Ryze, unser Healing Officer, der normalerweise spielt, aber er wird wahrscheinlich draußen sein, plus irgendwie 5, 6 Manche Leute sind wirklich sehr part-time. Die nimmt man dann einfach rein in eine Diskussion, weil die können eine Sache sehr gut, aber haben für andere Sachen keine Zeit. Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, so ein Mathematiker oder so, den wir mal uns beraten lassen. Mhm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die ständig dabei sind, aber so ungefähr 36, 37 Leute sind wir. Und davon sind 6, 7 Leute draußen.
Gibt es da auch Aufgaben, an die man jetzt so im ersten Moment gar nicht denkt? Ne? Also jetzt nicht nur, dass sich die Leute halt vorbereiten auf einen Kampf, ne, in dem sie halt mitmachen müssen, dürfen, können, ja, sondern auch noch andere Sachen, wo du sagst, okay, du bist jetzt zuständig für, weiß ich nicht, Gold eintreiben, damit wir uns halt gutes Equipment kaufen können oder sowas.
Nicht für Gold eintreiben, sondern für Gold benutzen, um BOEs zu kaufen tatsächlich, ja, um Gold rauszuschmeißen. Dafür haben wir tatsächlich eine assigned Person, der kauft einfach nur BOEs. Der redet mit Leuten, geht an andere Server, findet die BOEs, die nicht so teuer sind und kauft die alle, ja.
Man kann ja auch nur mit Auktionshaus ganz gut Geld machen, wenn man weiß, was man zum richtigen Moment kaufen und verkaufen muss. Ist das natürlich für euch auch eine Einnahmequelle.
Ja, auf jeden Fall.
Wir wissen, wie man gut Gold ausgeben kann.
Ja. Aber so ein Schatzmeister hatte selbst meine Gilde, die hatte einfach Bock, die Bank zu sortieren und immer das alles schön ein eigenes Fach hat und so. Aber das ist halt wichtig, wenn man es im Endeffekt finden muss dann im Eifer des Gefechts, dass von allem genug da ist. Aber ist das dann eine Person, die nur das macht oder ist die auch im Raid-Kader drin?
Nur das, weil diese Person muss das ja machen während dem Race of War First, weil wir raiden ja die ganze Zeit. Und diese Person muss die ganze Zeit zwischen Servern wechseln und das die ganze Zeit so scouten. Das ist wirklich ein 24-Stunden-Job so.
Darf die dann mal mit, wenn der Raid of Farm-Status ist, später?
Also Sortierer tatsächlich. ja. Sie kommt tatsächlich manchmal in den Farm-Raids rein und nimmt sich einen Mount aus dem Raid oder so. Aber unser BOE-Typ jetzt für diesen Raid ist tatsächlich nur BOEs, er macht nichts anderes. Also es ist so ein einmaliges Ding, weil wir hatten keinen dafür und haben jetzt eine Person gefunden, der das gut kann.
Was macht ihr eigentlich jetzt? Ich meine, am 14. Dezember öffnet ja dann in World of Warcraft Dragonflight das Gewölbe der Inkarnationen der neue Raid Dungeon, Vault of Incarnations, wie es auf Englisch heißt. Wie sieht denn jetzt eigentlich euer Alltag so als Raid-Gilde aus, wenn gerade bei WoW kein neues Add-on erscheint oder halt kein neuer Dungeon, kein neuer Patch erscheint? Spielt ihr das trotzdem zusammen auch weiter, um da im Training zu bleiben? Ihr müsst ja vielleicht auch gucken, okay, wie verändert sich irgendwie die Meta bei den Klassen? Was wird gebufft, was wird genervt? Gibt es da dann wirklich so Trainingseinheiten oder wie macht ihr das?
Also wir haben ganz normal quasi den Main Raid, wenn man ihn so nennen kann, wo wir einfach uns ein- oder zweimal die Woche quasi treffen für 5 Stunden und einfach raiden. Den aktuellen Raid, natürlich jetzt ist es ein bisschen anders, weil alle Raids quasi offen sind. Aber je nachdem haben wir quasi Raid-Tage. Und natürlich zwischen den Tiers ist es quasi größere Arbeit, sagen wir mal so, weil es halt Vorbereitungen. Leider ist es so, dass, sagen wir mal so, wir sind fertig mit einem Race World First und dann fängt schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Vorbereitung fürs nächste an. Heißt, oh ja, wir müssen vielleicht anfangen, wie viele Split Raids machen wir, und dann fängt es an, wir machen irgendwie 5 Split Raids, um Charakteren Gear zu geben oder ähnliches, und dann fängt man an, mal 2, 3 Tage zu raiden oder mal länger, mal weniger, kommt ganz drauf an, aber wir raiden normalerweise einfach jede Woche mit den Leuten. Damit halt alle Leute zusammenbleiben, ja, so als Skill eben.
Es ist ja E-Sport, ne? Ich meine, das ist ja wirklich was viel Zeit in Anspruch nimmt und was auch euer Job ist. Gehört es da dann auch dazu, dass man im echten Leben eine bestimmte Lebensweise hat und fit bleibt? Also, weiß ich nicht, durch gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und sowas? Achtet ihr auf sowas auch?
Also, wir minmaxen schon Schlaf, wenn wir first. Ja. Ja, das hört sich ein bisschen komisch an, Min-Maxing von Schlaf, aber tatsächlich, wir achten da sehr drauf, auch mit so Kaffeinintake, mit Energy-Drinks und sowas. Außerhalb vom Race to War First ist es schon wirklich, also sehr chill, man muss da kaum irgendwas machen, also wir lassen die Leute in Ruhe sozusagen. Es ist sehr so seasonal, weißt du, so leading up to Race to War First, also kurz vor dem Race to War First und das Race to War First, das ist sehr wichtig, da min-maxen wir alles. Wir haben auch Catering an die Venue, wo wir einfach gesundes Essen auch bekommen, dass wir nicht irgendwie die ganze Zeit Fastfood da reinbauen. Obwohl ich esse schon sehr viel Pizza, also muss ich zugeben. Beim Race to War First auch. Aber ja, das merkt man auch. Wenn die Leute zum Beispiel zu viel essen, spielen die danach ein paar Stunden nicht so gut. Das merkt man sehr, sehr deutlich.
Während des Race to World First, schlaft ihr da überhaupt? Oder ist es, ich meine, 18 Tage für den Jailer war ja schon echt eine harte Nummer. Über 2 Wochen. Also, Ich meine, wie läuft dann das? Also schlaft ihr dann auch an der Location, wo ihr seid? Das Jailer-Event war dann an dem Arcadia, einer Gaming-Location in Hamburg. Wie macht ihr das?
Wir haben tatsächlich die Hotelräume von Arcadia auch benutzt damals. Also die Venue, wo wir gespielt haben, war in dem Hotel. Mhm. Deswegen, also ich musste irgendwie einen Aufzug und dann nicht mal eine Minute laufen zu meinem Hotelraum. Das war schon sehr gut bei dem Last Race davor. Es war so ein 10-Minuten Laufweg, aber wir haben da so das Positive daran gesehen sozusagen, dass wir ein Morning Workout oder abends so ein bisschen laufen. Ist eigentlich auch tatsächlich gesund, sollte man eigentlich machen. Gleichzeitig war es aber auch sehr bequem letztes Mal, wo wir gar nicht laufen müssen. Also ich weiß nicht.
Klingt auf jeden Fall cool und herausfordernd. Ich habe gesehen in der Pressekonferenz, die ihr gemacht habt, nachdem ihr den Trailer gelegt habt, dann im Mausoleum der Ersten oder dem Sepulchre of the First Ones. Ein Wort übrigens, das man immer falsch ausspricht, das Sepulchre of the First Ones oder so. Genau, da hattest du gesagt, Scribe, das war auch ein echt extrem langer Raid einfach, weil 11 Bosse in dieser Instanz oder in dem Dungeon ist halt einfach sehr, sehr viel. Würdest du dir wünschen, dass dann jetzt in Zukunft Raids auch kleiner sind? Also eher so, ne, 6 bis 8 Bosse oder sowas?
Also ich mag kleinere Raids tatsächlich mehr. Ich mag auch so zwischendurch so ein kleines so One-Boss-Raid, so wie Onyxia oder sowas, weißt du? Mhm. Auch wenn das nicht unbedingt so competitive Race Over First E-Sport aimed ist, gezielt ist, sondern das ist einfach so für die Casual-Leute. Da kommst du rein, killst 2 Bosse, kommst so irgendwie ein bisschen besser als Heroic-Level-Loot. Das finde ich auch sehr cool. Aber generell für das E-Sports-Teil von dem Spiel, ja, so 5 bis 8 Bosse ist alles, sogar 3 Bosse ist auch gut. Also ich meine, alles ist gut. Bosse sind einfach cool. Rating ist geil.
Darauf können wir uns am Ende alle einigen. Ja. Aber jetzt unabhängig davon, wie lang der Raid ist, also wie viele Bosse der Raid hat, findet ihr das cool, dass dann bei dem letzten Raid erstmal länger gedauert hat, weil das ist ja so ein bisschen, wenn man an das frühere WoW denkt, da war es ja oft so, dass teilweise dann der Endboss quasi von einem Add-on hat halt einfach super lange gedauert, bis jemand den legen konnte. Und dann in den kürzlichen Add-ons war es ja so, dass es dann doch immer vergleichsweise schnell ging, also so innerhalb einer Woche eigentlich war dann die Sache durch. Natürlich ist es für euch dann anstrengender, wenn es länger dauert, aber so vom Feeling her ist es doch irgendwie cool, wenn dann so jemand wie der Jailer auch sich wirklich eine Zeit lang hält und wirklich schwer ist. Oder wie seht ihr das?
Also nach 18 Tagen gewinnen fühlt sich schon sehr gut an.
Ja, oder?
Aber nach 18 Tagen verlieren, noch länger sogar, nach irgendwie 22 Tagen verlieren, das fühlt sich wahrscheinlich nicht so gut an. Also ich würde schon sagen, optimal wäre schon so ungefähr 10 Tage. Also ich finde sogar 5-6 Tage Race sehr cool. Auch gesünder für uns. Aber ja, also 18 Tage, also für uns, ich weiß nicht mehr, es war geil, oder? Aber wir haben ja auch gewonnen.
Natürlich, muss man sagen, ja. Und nach so langer Zeit habe ich mich auch eigentlich schon zu Hause gefühlt, ja. Ich bin so jeden Tag, wir waren insgesamt 24 Tage oder sowas oder 22 Tage ungefähr im Hotel. Und ich bin gefühlt, es war so meine tägliche Routine. Ich bin so aufgestanden, habe mir gedacht, eigentlich war es wie zu Hause. Nach so ein paar Wochen habe ich mir gedacht, ja, ist eigentlich super hier, so. Und dann natürlich noch zu gewinnen nach 18 Tagen mit so einem super langen Race und natürlich auch so viele Challenges quasi, die wir hatten, ist natürlich ein wahnsinniges Gefühl. Aber wie Scribe schon gesagt hat, wenn wir verloren hätten, hätte ich, glaube ich, die gesamte Motivation und die Einstellung oder wie auch immer zu dem Race wäre ganz anders gewesen, ja. Ich glaube, die Stimmung wäre viel schlechter gewesen, ja.
Ja, logisch.
Dann müssen wir mal sprechen, wenn ihr verloren habt.
Na,
mal gucken, wie
das wünschen wir euch
nicht. Wir verlieren nicht, ja, das ist das Ding.
Ja. Achso, ja, okay, stimmt.
Ja, das ist die Lösung, genau. Das ist die Taktik, einfach nicht verlieren, Leute, bitte. Das ist, wissen es, ich meine, wir haben ja vorhin schon gesagt, ne, ihr seid ja quasi mehr Spieler bei euch in der Gilde. Rotiert ihr während des Race to World First, also während ihr wirklich halt in diesem Wettlauf seid, rotiert ihr da die Spieler auch manchmal durch oder sagt ihr, am besten machen es immer die festen 20?
Also allgemein gibt es natürlich immer ein paar feste Spieler, wie zum Beispiel die 2 Tanks oder sagen wir mal ein paar Healer, die halt Klassen spielen müssen, die einfach vom Spiel vorgegeben sind, die man leider einfach so haben muss, weil man braucht zum Beispiel Raid Buff, man braucht einen Priester, man braucht einen Druiden, man braucht einen Mönch, einen Demon Hunter, zwar 2 Tanks, man braucht einen Rogue mittlerweile, man braucht einen Paladin. Also man hat schon relativ viele, sagen wir mal, feste Klassen, die man spielen muss, aber natürlich heißt das nicht, dass die Leute, oh, ich habe natürlich den Hexmeister vergessen, ja, darf man nicht vergessen. Natürlich, die Leute, die manche Klassen zu spielen, sind zum Beispiel fast immer drin, sagen wir mal, ein gutes Beispiel ist Xervo, unser Warlock, also unser Hexmeister. Er spielt halt auch nur Warlock mehr oder weniger und ist dann halt auch quasi, sagen wir mal, fast garantiert drin, wenn alles richtig läuft, sagen wir so, und spielt dann auch, aber natürlich bei vielen Bossen oder ähnlichem heißt es mal, die Taktik muss geändert werden. Wir wollen zum Beispiel 5 Druiden haben, also 5 Bumpkins, und dann müssen natürlich andere Leute raus und andere wechseln wieder rein. Deswegen haben wir auch quasi 30 Spieler, die, damit wir alles quasi abdecken können, was man halt quasi an Kombinationen sich vorstellen könnte, mehr oder weniger. Und damit wir quasi das beste Setup haben, um den Boss dann hoffentlich zu killen, ja.
Ihr habt ja auch jeder, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, mehrere Klassen, die ihr quasi betreut. Also wie streng ist das? Wie viele Klassen muss jeder von euch gleichzeitig spielen können und natürlich auch gegeared haben für den Raid? Oder ist das beim Raid to World First dann so, dass ihr da jeder euch schon auf eine fokussiert, einfach weil es gibt nicht so viel Gear, und das muss man natürlich schauen, dass man die eine Klasse, die man dann wirklich am meisten spielt, auch am optimalsten gegeared hat?
Ja, also normalerweise, wie es funktioniert, ist, man bereitet viele vor, sagen wir mal so. Wir haben unsere Spieler, manche bereiten zum Beispiel nur eine Klasse vor, wie zum Beispiel Xervo. Er spielt halt Hexmeister und er hat dann halt 8 Hexmeister, 10 Hexmeister, was auch immer. Da müssen wir nicht drauf eingehen, warum so viele.
Würde ich gerne mal drauf eingehen, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist spannend.
Aber im Generellen spielen Leute natürlich mehrere Klassen und dann wird sich quasi im Endeffekt dann entschieden, wenn wir zum Raid gehen, je nachdem wie Blizzard Sachen entscheidet, nerft oder bufft oder ähnliches, sagen wir zum Beispiel, aha, du hast jetzt Druide, Mage vorbereitet, aber wir brauchen gar keinen Mage. Heißt, du wirst höchstwahrscheinlich Druid spielen und dann wird halt der Druid Gear bekommen in dem Sinne, weil wir ja natürlich auch nicht unendlich Items haben, die wir vergeben können, mehr oder weniger. Heißt, es kommt immer ganz drauf an, wie es dann direkt, wenn der Raid rauskommt oder wie die Bosse es erfordern, so werden die Klassen quasi vergeben an die Leute. Aber Leute betreuen natürlich ein paar Klassen und sind dann halt ready zu wechseln. Ja, zum Beispiel Heiler und Tanks haben halt immer den schwersten Job, in Anführungszeichen. Weil zum Beispiel ich habe halt 6 Tanks und die Healer haben jetzt mittlerweile 7 Healer, die sie halt quasi leveln und dann halt immer hin und her wechseln, je nachdem, was man halt braucht zu dem Zeitpunkt.
Weil du gerade Loot erwähnt hast, wie hitzig sind denn so Loot-Diskussionen? Weil ihr habt ja wahrscheinlich dann ein klassisches Loot-Council, das halt entscheidet, okay, wer kann jetzt das Gear am besten gebrauchen? Bei wem kriegen wir jetzt den besten, sag ich mal, Fortschritt? Ist das da so, dass das alle dann vollkommen akzeptieren, wenn das entschieden wird? Oder gibt's da dann schon auch oft Diskussionen, dass dann jemand sagt, aber ich wollte jetzt dieses Gearpiece unbedingt haben? Meeres lacht gerade für die Podcast-Zuschauer.
Bei Progress sind wir sehr efficient, so effizient. Wir machen das, was wirklich das Beste ist fürs Gewinnen einfach, für die Gewinnchancen. Und die Leute sind in der Regel sehr so okay damit. Die verstehen das. Die bringen auch ihre Argumente nach vorne und sagen uns, okay, der Loot sollte an diese Person gehen und das ist der Grund. Und mit Personal Loot, also in der Vergangenheit jetzt, weil das hat sich hier geändert auch, da konnte man auch nicht sehr viel entscheiden tatsächlich, weil, you know, der Boss droppt den Loot oder er droppt den nicht für dich und oft konntest du das gar nicht traden zwischen Leuten. Jetzt mit Master Looter, ich habe schon die Befürchtung, dass es zu Loot-Drama führen wird in sehr vielen Gilden. Nicht unbedingt bei uns, aber das wird schon tatsächlich ein bisschen spicier. Also mal sehen. Und bei Farm ist ja alles spicy. Da will jeder Gear haben.
Auch da wieder ganz kurz die Erklärung. Also es gab eine Zeit lang in WoW nur noch Personal Loot. Das bedeutet halt, dass du quasi, jeder hat sein eigenes Loot und man kann das nur tauschen mit anderen, wenn man quasi schon ein Item hat, was besser ist. Das heißt, man kann dann nicht frei bestimmen, wer jetzt dieses Gearpiece bekommt. Master Looter bedeutet halt, dass wirklich eine Person entscheiden kann. Also du kriegst halt eine komplette Liste, was der Boss gedroppt hat, und man kann das dann komplett frei in dem Raid verteilen. Was natürlich für Gilden wie Echo jetzt besser ist, weil sie sich dann noch freier entscheiden können, wie verteilen sie das. Und das gibt's jetzt wieder. Das war eine Zeit lang aus dem Spiel raus, aber hat euch wahrscheinlich ja gefreut, als das zurückgebracht wurde.
Ich sehe Nicken.
Ja, es ist gut, ja. Es ist ja nicht, man kann ja nur quasi noch darstellen, es ist ja nicht Master Loot, also nicht so wie früher. Es ist jetzt quasi Group Loot, aber man kann trotzdem einfach auf alles, wenn man nicht needet, oder wenn man needet oder greedet, wie auch immer, kann man das trotzdem traden. Heißt natürlich, vergehen wir uns, ist es mehr oder weniger Master Loot, weil es heißt, die vier Items droppt, und auch wenn du Need drücken kannst, heißt das nicht, dass du es auch bekommen wirst, ja, oder dass du auch eine Chance hast, weil wenn zum Beispiel sehe ich als Tanker, da ist eine, droppt eine Waffe, und dann kann ich Need drauf drücken, aber, und dann würde ich sie vielleicht auch gewinnen, aber für uns ist natürlich so die Sache, dann sagt Scribe, na, der Warrior, der braucht die Waffe mehr. Und dann gebe ich natürlich ab, ja, ist ja einfach so. So funktioniert es dann höchstwahrscheinlich, ja.
Ohne Widerworte.
Ja, natürlich.
Ich habe eine Verständnisfrage, Maris, zu dem, was du vorhin gemeint hast mit deinen Tanks, weil du sagtest, du hast 6 Tanks. Also levelst du 6 unterschiedliche Tanks und wie unterschiedlich oder worin unterscheiden die sich?
Ja, also ich level quasi alle 6 Tank-Klassen, mehr oder weniger. Und dann level ich noch ein paar Duplikate von den Tank-Klassen jeweils, damit ich eben mehrere habe, aus Loot-Gründen, mehr oder weniger. Ja, heißt, ich werde zu Dragonflight beginnen, höchstwahrscheinlich halt entweder so höchstwahrscheinlich 12 Klassen leveln, also 12 Charaktere leveln, aber die halt nur 6 Klassen sind. Ist halt viel Arbeit, aber macht Sinn im großen Bilde, mehr oder weniger, weil ich mir dann aussuchen kann, was ich spielen will.
Das ist halt so interessant, Micha, weil es ja aus Loot-Gründen, also ist ja, weil du ja quasi, du kannst ja nur einen Heroic Raid mit einem Charakter in einer Woche nur einmal spielen. Vor dem World First habt ihr natürlich nur sehr, sehr wenige IDs, sozusagen, wo ihr überhaupt noch Heroic Loot bekommen könnt. Deswegen braucht ihr nicht viele Klassen, um eben diese, ja, die ihr dann ausnutzen könnt. Was ich halt sau spannend finde, ist, es gibt ja dann sogar, wenn ihr jetzt wisst, ihr braucht unbedingt ein Stoff-Item, dann habt ihr doch sogar Raids, wo dann quasi nur Stoffcharaktere reingehen, oder? Damit die Chance am höchsten ist, dass eben das passende Stoff-Item auch droppt.
Das war bei Personal Loot der Fall, jetzt nicht mehr bei Master Looter.
Ah, okay, genau.
Ja, jetzt ist alles random.
Ah, okay. Weil das ist doch komplett crazy einfach.
Wir haben nur ein Heroic-ID, basically. Weil Heroic und Mythic kommt auf dem gleichen Tag raus diesmal.
Ja, 14. Dezember.
Ja, normalerweise kamen halt die Normal und Heroic immer eine Woche vorher. Das heißt, dann hattet ihr noch eine ID, um das schon einmal zu spielen. Da war ja dann die interessante Frage, weiß ich noch bei eurem einen Race to World First so, probiert ihr weiter Mythic oder rennt ihr jetzt noch einmal Heroic durch, um halt noch Gear zu bekommen, auch wenn ihr natürlich dadurch Zeit verliert im Mythic-Rennen. Das werdet ihr euch ja jetzt auch wieder fragen müssen, ob ihr die zweite Heroic-ID noch irgendwie macht, bevor ihr dann mit Mythic anfangt, ne?
Ja, nicht die zweite,
sondern die erste, Entschuldigung, die erste sogar, ja.
Aber ja. Also ich denke, dass wir Heroic vor Mythic machen, wissen wir natürlich nicht garantiert, wie das sein wird, wie schwer das ist und so, aber sehr wahrscheinlich.
Ja, das ist halt auch ein interessanter Faktor.
Ja, definitiv. Und auch, was ihr vorhin erwähnt habt, ne, was nochmal die Klassen angeht, es kann ja sein, irgendwie einen Tag, bevor dann der Dungeon öffnet, wird irgendwas genervt oder gebufft. Ne, dann sagt irgendwie Blizzard, hey, Fähigkeit hier 27 auf dem Warrior ist jetzt super schwach oder plötzlich OP. Und dann, wie versucht ihr sowas irgendwie vorauszuplanen? Also auch mit, ne, wie du schon gesagt hast, unterschiedlichen Builds? Kann man sich da so ein bisschen in die sozusagen in die Köpfe von Blizzard hineindenken, um zu überlegen, okay, was könnte denn noch gebufft oder genervt werden, irgendwie bevor jetzt dann halt es richtig losgeht? Oder wie geht ihr mit sowas um? Das ist ja auch eine gewisse Unsicherheit einfach.
Nee, ja, also im Generellen ist es schon richtig. Es ist ein riesen, sagen wir mal, Glücksspiel in vielen Dingen auch. Eins, was man sagen muss, man kann viele sagen, kann man so ein bisschen voraussehen, wie zum Beispiel, ah, das ist jetzt like, wirklich, wirklich stark und wenn sie es nicht nerfen, dann wäre es also sehr unwahrscheinlich, aber wenn sie es nicht nerfen, dann werden wir es so oder so benutzen. Heißt, das ist so ein sicherer Deal, sowas ready zu haben, sagen wir mal so. Aber dann hat man eher so die Probleme, würde ich mal behaupten, bei so Klassen, die so Medium sind, ähnliches, die so nicht so vielleicht groß auf dem Radar sind, aber bei Blizzard auf dem Radar sind und dann werden die gebufft und wir so, oh, ja, da muss man mal schauen. Das heißt natürlich, es ist immer ein großes Ding für die gesamte Gilde, dass jeder, der halt was spielt, auch da eben so Ausschau hält, was könnte sich noch ändern, das ist gerade wirklich gut oder das ist, müsste man vielleicht, ist wirklich gut, aber niemand spielt es, heißt man sagt nichts davon und dann benutzt man es, wenn Heroic oder Mythic rauskommt, gibt's ja auch solche Fälle. Sowas ist halt immer schwer zu sagen, aber man hat immer so ein
generelles Gefühl, würde ich mal behaupten, jetzt so von den Klassen, die zum Beispiel gut oder schlecht sein werden, aufgrund von wie die Bosse aufgebaut sind, sagen wir mal so.
Wie groß ist denn die Rolle jetzt, die der Evoker da für euch spielt? Weil eine komplett neue Klasse, die ins Spiel kommt, ist natürlich auch eine Riesenveränderung für euch dann als Raid-Gilde. Ihr müsst das ja auch irgendwie mit komplett in euer Spiel jetzt übernehmen, weil es ist ja auch davon auszugehen, wenn sie schon eine neue Klasse bringen, werden sie auch dafür sorgen, dass die auch im High-End-Rating was taugt, oder?
Also, ja, Evoker ist zum Beispiel sehr stark bei bestimmten Szenarien, aber generell momentan nicht so stark. Okay. Aber dann denken wir zum Beispiel halt, aber es ist ja eine neue Hero-Klasse, weißt du, das sollte da gebufft werden. Und dann, wenn es gebufft wird für Single-Tage zum Beispiel, dann wird es sehr stark sein für zwei Targets. Mhm. Und das müssen wir natürlich mit einberechnen irgendwie,
ja.
Versuchen wir. Aber wenn wir halt auch so viele Charaktere leveln, wie Meras das auch sagt, dann hat man halt diesen Buffer, wo man denkt, okay, diese Klasse ist einfach so schlecht, aber wir können immer noch 1, 2 davon leveln. Who cares? Man macht einfach so einen Alt, den du halt levelst, und es könnte sein, dass er einfach komplett Müll ist und wir spielen ihn gar nicht, aber wir leveln ihn immer noch, just in case.
Ihr müsst ihn ja nicht mitnehmen, genau, wenn dann halt, wenn es dann doch nichts ist. Wenn es jetzt irgendwie, ne, bei diesem, wie Maris gerade meinte, wenn ihr irgendwie Skills entdeckt oder Klassen entdeckt, die halt in einer bestimmten Art und Weise entweder zu schwach, zu stark, OP, sonst was sind, irgendwelche Fähigkeiten haben, die vielleicht super nützlich wären, wie teilt ihr denn solche Infos? Gibt es, jetzt hier Hand aufs Herz, gibt es Excel-Tabellen, in denen Informationen geteilt werden über solche Dinge?
Also natürlich kann ich jetzt hier keine geheimen Informationen ausgeben, ja, aber es gibt Discord-Channel und andere Sachen natürlich, aber es gibt auch viel unterhalb der Klassen, ja, zum Beispiel, es gibt ja viele Theory-Crafting-Leute, die sich ja viel mit den Klassen beschäftigen, jetzt nicht von uns, sondern halt von der allgemeinen WoW-Community oder ähnliches, und da sind halt auch manchmal eher so die Sachen, so die hinter den geschlossenen Türen gehalten werden, so, oh ja, die ganzen Bugs, so, die sind eigentlich, könnten gefixt werden, machen die Klasse aber schlechter, deswegen sagen wir mal nix. Oder natürlich, wenn die Klasse extra schlecht ist, dann geht man auf Twitter und schaut nur einmal nach und man sieht 50 Posts, wie schlecht die Klasse ist, und dann wird sich vielleicht auch was ändern. Das ist eine gute Frage, ja.
Ich merke schon, ihr wollt hier nicht zu viel verraten.
Was wir sagen können, ist, Excel-Tabellen gibt es sehr viele von, ja.
Excel ist King, Leute, auch im Pro-Rating. Und in Mathematik auch aufpassen, haben wir auch schon gelernt.
Ja, ja.
Man braucht das nämlich doch später.
Jetzt langsam kommt so eine Checkliste zusammen. Ja, ich habe auch viele Excel-Tabellen, fürchte ich leider. Das muss ich zugeben. Und Projektmanagement-Tools und solche Sachen. Aber ja, ich meine, das liegt ja nahe natürlich, ne, weil gerade wenn es sowas Komplexes ist und noch dazu in einer sehr kurzen Zeitspanne, was ihr ja erreichen wollt. Wir sagen ja nicht, ihr habt jetzt 3 Jahre Zeit für das Race to World First, sondern vielleicht, wenn es hochkommt, 2 Wochen oder so, ne? Je nachdem, wie es läuft dann, wenn der neue Dungeon da ist. Na klar müsst ihr denn halt effizient schauen, wie ihr Infos verteilt und wie er was macht und sowas. Also, und was ist effizienter als eine Excel-Tabelle? Das wissen wir alle aus, ja.
Mehr Excel-Tabellen.
Ist da auf eurem Niveau dann auch die Zuverlässigkeit da, dass die Leute sich das dann auch angucken? Weil das ist ja in meinen WoW-Erfahrungen, kann man viele Excel-Tabellen posten, aber man wird trotzdem nicht drum rumkommen, im Raid dann nochmal alles anzusagen.
Also generell würde ich sagen, dass die Leute, die Klassen spielen, schauen sich das alles schon sehr gut an. Aber natürlich jetzt zum Beispiel, ich bin ein gutes Beispiel, ja. Ich weiß jetzt natürlich viel über DPS-Klassen oder ähnliches, weil ich mich halt sehr dafür interessiere. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Heiler gerade nicht weiß, was der Demon Hunter DPS gerade macht, ist das schon in Ordnung, ja. Es ist eher natürlich, um sich das mit den Leuten, die quasi mit dir die Klasse spielen, das einfach zu vergleichen und zu sharen oder ähnliches. Und dann auch natürlich für, ja, zum Beispiel Scribe oder für das allgemeine Officer-Team, so Informationen halt da zu haben, um, falls man was wissen möchte, kann man es nachlesen.
Und wo du gerade das Theory-Crafting erwähnt hast, ne, dass halt geguckt wird, okay, welche neuen Spielweisen könnte es geben für eine Klasse? Wie könnte die vielleicht auch anders gespielt werden in der Meta, als sie momentan halt hauptsächlich gespielt wird? Kann man das dann auch trainieren außerhalb von Raids, so eine neue Klassenspielweise oder halt irgendwie eine neue Art, einen Tank zu spielen zum Beispiel? Oder ist es was, wo ihr sagt, okay, das geht erst learning by doing, wenn es dann richtig losgeht mit der Race, weil vorher kannst du ja quasi, ne, man kann die Bosse ja jetzt nicht spielen, wenn das Spiel direkt rauskommt.
Also mit DPS-Klassen kann man schon sehr viel ausprobieren bei den Dummies. Mit Tanking habe ich keine Ahnung von, das kann Meres besser beantworten. Und mit Healing wird es auch sehr schwer, weil, also irgendwie, man muss ja Damage nehmen und es gibt vielleicht so einen Healing-Dummy, wo du einfach Single-Target-Healing machen kannst, aber das macht ja gar keinen Sinn. Man will so das DPS von den Healern auch vergleichen zum Beispiel, was ein sehr großes Thema ist, weil Healer machen ja jetzt auch sehr viel DPS mittlerweile und manche machen nicht so viel DPS und das muss man auch in Erwägung ziehen, wenn man Healer-Classes pickt. Ja, aber mit DPS kann man schon sehr, sehr viel testen auf jeden Fall, mit den anderen nicht so viel.
Kann ich so sagen, mit den Tanks ist immer sehr kompliziert, weil es ist natürlich, als Tank kann man viel Schaden machen, aber dann drücke ich keine Active Mitigation mehr und sterbe einfach. Ja? Ist halt nicht das Idealste. Heißt, man hat immer so, ich stehe so am Dummy und denke mir so, vielleicht drücke ich hier so ein bisschen, jetzt sagen wir, ich weiß nicht, wie es genau heißt in Deutsch, aber Ignore Pain as Warrior. So, vielleicht muss ich das drücken und dann habe ich immer so ein Bauchgefühl, sagen wir mal so, und dann teste ich so ein bisschen den Schaden von den Tanks, aber ist natürlich komplett anders, so wie Healing auch, wenn man halt wirklich einen Raid oder Dungeon oder was auch immer spielt, das ist halt, der Outcome ist sehr verschieden, würde ich mal behaupten, ja.
Als Hunter immer Feign Death, einfach umfallen und dem Rest erstmal zugucken beim Vipen oder so. Vipen ist ein guter Punkt, ja. Ich meine, wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt. 18 Tage sitzt man da und kämpft um den Wettlauf, dieses World First Kill. Wie ist es denn? Also gerade Skype für dich als Raidleiter, wie baust du denn ein Team dann auch wieder auf, wenn ihr mal zwischendurch vibet oder wenn es auch mal eine Situation gibt, wo man halt sagt, Alter, was sollen wir denn noch machen? Ja, wie sollen wir diesen Boss denn jetzt überhaupt noch angehen irgendwie anders? Was macht man denn da? Wie kriegt man denn da alle wieder zusammen und so aufgebaut?
Also im letzten Podcast haben sie gesagt, mit Gildenauflösung drohen. Das war die Antwort.
Ja, einfach gehen. So. Ja, wenn ihr nicht wollt, will ich auch nicht mehr.
Tatsächlich bin ich nicht der beste Motivator, wenn es darauf ankommt. Mein bekannter Spruch mittlerweile ist, entweder machen wir das oder World Second. Soweit funktioniert's.
Ist faktisch nicht falsch, ne?
Ja, also. Und tatsächlich hat es bisher ein bisschen funktioniert, aber nee, manchmal wird es schon, zum Beispiel bei dem Sylvanas-Fall, da bin ich ja auch selbst frustriert, weil ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen können. Die Sache ist, es dauert ja ein paar Tage. Okay, man ist vielleicht frustriert für irgendwie 10 Minuten, wenn man sieht, der Boss stirbt nicht bei 50%. Aber dann muss man halt einen Weg drumherum finden. Ich weiß noch, ja, letztes Mal halt zum Beispiel bei Sylvanas haben wir gedacht, okay, wir versuchen einfach random Sachen. Wir haben alles versucht. Blizzard hat das dann nochmal hot gefixt, unsere Taktik. Und dann haben wir weiter versucht. Wir waren sehr frustriert, aber you know, es muss, the show must go on. Und wir haben einfach weitergemacht. Bei Jailer war die Frustration mehr, zum Beispiel bei Halondrus, wo wir einfach, wir haben nicht sehr gut gespielt. Die waren behind. Liquid war am Gewinn. Wir mussten einfach irgendwie prayen, dass das irgendwann halt besser wird und so, you know, versuchen so lange, wie wir können. Und irgendwann hat sich das dann, geändert, die Situation. Irgendwie waren wir am Gefallen. Ich weiß nicht mal, warum, honestly. Auf einmal haben wir angefangen, besser zu spielen. Wir hatten ein bisschen Glück bei Lords of Dread, dass wir mehr Klassen gegiert haben, dass wir mehr Hunter stacken konnten. Wir hatten irgendwie 4 Hunter, 4 Warrior oder sowas. Ja, man muss einfach auf diese Momente warten, wo es dann besser geht und das ausnutzen und nicht aufgeben, weißt du? Wenn man aufgibt und frustriert ist, da sitzt einfach bei Halondrus, weil wir schlecht gespielt haben, dann geht's ja nicht. Da hast du ja keine Chance.
Halondrus gibt einem doch diese Bombe oder Bomben, ne? So, ja. Das gibt er doch das Baby in die Hand und sagt, hier, pass mal drauf auf, bis es explodiert.
Sag mal, Micha, du hast dich so gut vorbereitet für diesen Podcast jetzt.
Ja, jetzt kann ich's, an der Stelle kann ich's ja enthüllen. Ich will mit raiden. Nein, Gott, nein, das wollt ihr nicht. Ja.
Nee, aber du kannst bei mir Raid-Lead machen dann.
Ja, genau. Schulz, streng dich mehr an jetzt. Das ist meine Raid-Anweisung.
Aber wirklich ein Raid-Lead, der auch gar nicht mitspielt, sondern der nur guckt.
Ist aber die Frage wirklich, ne? Kann man eigentlich selber mitspielen und Raid-Lead sein? Geht das? Oder ist es doch besser zuzugucken?
Also normalerweise hat man das ja die ganze Zeit so gemacht,
ja,
für Jahre.
Ja, genau.
Nur irgendwann, also für die World First Level so, nee, also du musst schon draußen sein. Also ich habe das ja gemacht. Ich war der In-Game Raid Leader auch, aber ich musste wirklich, also da muss man irgendwie ein Choice da sich machen, ob man gut spielen will oder gut Raid leiten will. Weil beides gleichzeitig, es geht irgendwann nicht mehr, weißt du, dein Gehirn, es brennt einfach. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, nachdem ich draußen war, ich konnte so leicht, so viel besser Raid leaden. Das war schon krass einfach der Unterschied. Also kann man es eigentlich, also ich würde sagen nicht, außer du bist irgendwie so ein Albert Einstein Version 3.0. Ja, vielleicht geht's
ja
dann.
Ja, ist ja logisch. Ich meine, du kannst ja nicht den Überblick behalten, auch gerade was Positionen angeht, ne? Wo stehen Leute? Wer steht irgendwie 2 Meter zu nah an jemand anders dran? Gerade das ist doch bei diesen Halandros-Bomben dann auch so, das war bei dem Orakel, was diese Halos macht. Und wenn du durch das Halo, durch diesen Ring läufst, durch diesen Disintegrationsring, machst du selber noch mal eine Explosion, die alles in einem Meter-Umkreis einfach instakillt, also andere Spieler. Und ja, wie willst du das sehen, ne? Wenn du selber mittendrin stehst in dem ganzen Chaos? Also, kann ich vollkommen nachvollziehen. Dann lieber zugucken. Ja. Wie haben das Leute früher gemacht? Hey, wer war denn unser Raidleiter damals bei Onyxia? Keiner. Ich glaube, da wusste man überhaupt nicht, dass man einen Raidleiter braucht, glaube ich. Da hat einfach keiner Ansage. Ich fand, es gab eine coole Szene, als ihr den Jailer dann gelegt habt, tatsächlich, bei diesem World First. Nämlich bei eurem letzten Vibe, wo man halt gesehen hat, Leute reden zu viel durcheinander, ja, also Leute tauschen halt Infos aus während des Kampfes, ist ja nicht böse gemeint oder sowas, aber wo dann halt jemand sagt, ja, oh, Achtung, jetzt hab ich hier das und Achtung, jetzt muss ich hier das machen und hey, pass du mal auf. Und wo dann, bis dann jemand gesagt hat, ich weiß leider nicht, wer es war von euch, kann bitte mal jetzt jeder still sein, außer Scribe. Also nur noch, dass du gibst die Kommandos sozusagen und alle anderen spielen einfach und konzentrieren sich auf das, was sie tun müssen.
Ja, es war aber auch so. Muss man sagen, bei Jailer war es so ein bisschen anders, weil Scribe war zu gut bei der letzten Phase, weil wir haben das ja quasi aufgeteilt bei Jailer. Nach langer Zeit hatte ich dann angefangen, Raid Lead zu machen in den ersten 2 Phasen und dann Scribe hat die letzten 2 Phasen von dem Fight quasi geraidleadet. Heißt quasi, dass wir natürlich gespielt haben, die ersten 2 Phasen, und Scribe hat die gesamte Zeit halt die dritte und vierte Phase halt für sich selber geraidleadet, um uns dann halt auch super zu raidleaden zu können. Und wir waren das zweite, dritte Mal da und Scribe wusste alles schon so direkt, ja. Und die Leute waren halt so ein bisschen verwirrt und dann war halt so Kommunikationsaustausch, wie du eben gesagt hattest. Aber Scribe war so voll im Element, ja. Deswegen war das in dem Fall halt einfach viel besser, dass Scribe einfach der Einzige ist, der was sagt. Ja, auch wenn du quasi irgendwie Hilfe brauchst oder dann halt einen Battle Rest brauchst, was auch immer, ja. Immerhin ist der gesamte Raid auf einer Seite, was gerade los ist.
Und du hast Nerven aus Stahl, habe ich das Gefühl. Weil ich meine, allein wie du da dirigiert hast dann bei diesem Raid und einfach nur, okay, du weiter jetzt auseinander und so. Also wirklich, ohne viele Worte zu benutzen dann, ne? Also nicht wie so Fußballtrainer am Spielfeldrand rumschreien. So, gut, die haben auch eine andere, die müssen ja das ganze Spielfeld erreichen, deswegen schreien sie viel. Das ist ja räumlich ganz andere Situation natürlich. Aber wie ruhig du das dann gemacht hast. Wie war das denn? Also, dass so dieser Endspurt dann auch beim Jailer, hast du da schon so dieses Gefühl gehabt, okay, komm, wenn jetzt alle konzentriert spielen, dann packen wir das auch? Oder warst du doch auch nervös und zeigst sowas nur nicht?
Also, ich war auf jeden Fall nervös. Maris ist auch sehr, sehr gut beim Raid-Leading, das muss ich auch zugeben. Die ersten 2 Phasen, wo ich dann nicht da war, er ist auch ein sehr gechillter Raid-Leader. Ich weiß nicht, ob du nervös bist, Maris, aber bei dir hört sich das so an, als ob du komplett am Chillen bist. Wie ist das bei dir?
Da kam so ein Meme rein, das heißt, kleiner Einschub war Maris Airlines, ja. Weil ich habe einfach die gesamte Zeit die gleiche Voice-Line, die gleiche Voice-Level quasi oder auch die gleiche Stimmlage und ich sitze einfach da und ich habe so einen Fuß oben oder sowas, sitze da, Raid-Leader, zock so ein bisschen nebenbei und sowas. Ich bin natürlich auch nervös so in dem Sinne. Ich muss sagen, wenn ich nicht Raid geleadet habe oder die letzten Phasen oder sowas, natürlich bin ich auch nervös in dem Sinne. Aber so am Anfang bin ich super gechillt. Ja, also weil als Tank muss man ja sagen, ob ich jetzt 500 DPS mehr oder weniger mache, reißt jetzt nicht raus, ja, muss man ja leider so sagen. Deswegen kann ich auch ein bisschen für den Raid spielen mehr oder weniger, halt gute Calls machen, ein bisschen gechillt sein oder was auch immer, weil es hilft ja auch allen, dass es ein bisschen bessere Stimmung ist, mehr oder weniger. Aber natürlich ist vor allem am Anfang, eins kann ich sagen, wo Scribe nicht mehr beim Farm Raid da war und ich angefangen habe, die anderen Phasen auch zu Raid leaden, katastrophal, ja. Habe ich den Leuten gesagt, weil die auch angefangen haben zu sprechen, habe ich gesagt, Leute, ihr dürft nichts sagen, mein Brain schafft's nicht mehr, ja. Ich komme nicht mehr hinterher mit meinen Gedanken, ja. Deswegen ist immer so eine Sache, ja. Kommt aber meistens ganz drauf an, auf den Boss, ja.
Ist halt aber wirklich so, weil du denkst auf der einen Seite auch, du hilfst jetzt irgendwie, wenn du halt auch dann selber Sachen über deinen eigenen Status halt machst, Aussagen machst und sagst so, ja, ich habe jetzt hier diesen Debuff und was weiß ich, aber Man muss es halt irgendwie managen. Im Endeffekt ist dann auch nicht gut, wenn jeder jede Information preisgibt. Aber ich bin da, hab das selber auch dann oft zu viel geredet, glaube ich, in Raids. Weil ich mich auch selber vielleicht reminden wollte, was ich tun muss oder so.
Ja, ja. Nicht das Internet abschalten.
Gildenleitung und auch Raidleitung ist halt super komplex, so was das Zwischenmenschliche angeht. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass du sagst, dass du nicht selber der Motivator bist, sondern du dann eher so der, sag ich mal, der rationale Leiter, der halt sagt, was getan werden muss. Und dann müssen andere Leute halt diesen, ich reiß die Leute jetzt mit einer emotionalen Rede mit und motiviere sie Part übernehmen. Es ist ja spannend, dass ihr das aufteilt und dass das dann funktioniert.
Ja, also auf jeden Fall, wenn ein Boss nicht legbar ist, werde ich einfach sagen, nee, es geht einfach nicht, Leute, wir müssen irgendwas ändern. Wo zum Beispiel andere Raid-Leader sehr oft, manchmal ist es tatsächlich auch besser, wo die einfach sagen, so, oh nee, let's go, so, nächsten Pull schaffen wir es. So, es gibt gar keine Chance, dass du das nächsten Pull schaffst. Aber die schaffen das irgendwie, den Raid daran zu glauben zu lassen. Und dadurch spielen manchmal die Spiele auch besser und finden neue Sachen dadurch, dass sie besser machen können. Und dann geht es wieder auch. Also es ist wirklich so ein, man muss wirklich sich überlegen, wie schaffbar ist das? Und sehr oft irrt man sich auch. Also es ist oft, es kann ja auch so sein, die Lage, dass ich nicht sage, oh, das ist nicht schaffbar oder das ist super leicht, let's go. Sondern ich könnte sagen, und das passiert am meisten, wir brauchen mehr Data einfach. Wir müssen nochmal pullen und sehen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir gut gespielt haben oder schlecht gespielt haben. Wir müssen ein paar Pulls machen. Und das mögen natürlich die Leute nicht unbedingt zu hören, wenn du sagst, ja, es könnte unkillbar sein, aber wir müssen immer noch perfekt spielen. Also, okay. Komplett wasted try, aber ja, vielleicht müssen wir einen Healer droppen zum Beispiel, es ist unmöglich, aber wir müssen immer noch perfekt jetzt spielen und um zu sehen, ob wir die Taktik ändern müssen oder nicht.
Wie viele Unkillbar-Momente erlebt ihr denn so? Also wie oft hast du denn solche Situationen schon gehabt, wo du wirklich gesagt hast, das wird nichts.
War das nicht bei Jaina, dass die erst gepatcht werden musste, bis die gelegt werden konnte?
Bei Jaina erinnere ich mich gar nicht, aber das wurde geändert. Wir hatten eine Taktik, es wurde geändert und dann haben wir gesagt, so, hey, ihr könnt das nicht ändern einfach so, weißt du?
Wir hatten das Taktik. Hat sie bestimmt richtig interessiert.
Dann haben die es tatsächlich zurückgepatcht.
Nee, ernsthaft?
Das habe ich zum ersten Mal erlebt bei Blizzard. Ja, die haben es zurückgepatcht.
Ach was.
Oh. Aber wir waren auch wirklich in Verzweiflung, würde ich mal sagen, weil ich, soweit ich mich erinnern kann, wurde das geändert und wir so, jetzt wird es schwierig, ja. Und dann haben wir angefangen, wie zu rechnen und hatten eine Pause oder was auch immer. Und dann haben wir uns beschwert, mehr oder weniger, dass, was hier los ist. Und dann wurde es irgendwann zurückgeändert, ja.
Ja, normalerweise nerven die Bosse, ja. Aber die haben es tatsächlich gebufft diesmal. Oder beziehungsweise einen Bug gefixt, was den Boss schon gebufft hat. Und dann dachten wir, hey, das können wir es nicht schaffen. Aber zum Beispiel Unat war, glaube ich, der Signature Impossible Boss, der eigentlich schon noch möglich war, aber einfach unglaublich schwer, wo den Dot, den die Leute in der letzten Phase genervt haben, und dann wurde das schon möglich, aber eigentlich war es auch schon möglich davor, aber ich habe wirklich zu der Gilde gesagt, so, ja, das geht momentan, wir können das schaffen, aber es wird irgendwie einen Monat dauern, bis wir den Boss killen. Einen Monat von jedem Tag spielen, weil man muss das schon wirklich perfekt spielen und es war viel zu schwer. Und dann haben sie es auch genervt, glücklicherweise. Sagen wir nicht da einen Monat dran. Aber ja, vielleicht hätte ich das vielleicht nicht gesagt, wäre vielleicht besser gespielt. Weißt du, ich weiß es nicht.
Ich sehe schon.
Aber ich mag es nicht, irgendwie die Leute so zu manipulieren. So, hey, wir können es schaffen, Jungs, let's go.
Aber das ist doch der klassische Fitness-Coach-Move ist das doch. Komm, noch einen! Noch einen! Ja. Noch einen!
Ja, ja, das macht Mike, ja.
Wie viel Tries hattet ihr eigentlich am Ende dann für Jailer?
280.
Ihr hättet es einfach sagen müssen, einen.
Aber
der Chat hat deine unsterblichen Worte festgehalten beim Sylvanas-Kill, nämlich, wir killen den jetzt, dann gibt's Essen. Also wenn das keine Motivation ist, dann ja, weiß ich aber auch nicht. True. Also gibt es dann auch mal Momente, oder beziehungsweise ist es auch schon passiert, dass du irgendwo sagen musst, okay, jetzt hier muss eine Pause sein. Also, oder wir brechen hier auch mal ab, oder der Tag ist jetzt hier auch mal vorbei und wir machen halt morgen weiter, wenn wir alle irgendwie ausgeschlafen sind, wenn wir alle nochmal irgendwie vielleicht auch eine Taktikberatung nochmal gemacht haben. Gab es das auch schon, dass man so sagen muss, okay, wir müssen einen Break setzen?
Der einzige Fall, wo das stattfindet, wirklich ist, wo wir denken, wir haben jetzt eine Taktik geknackt, was sehr wichtig ist, und wir wollen es nicht zeigen. Weil wir werden in zwei Stunden schlafen gehen und unsere Taktik an US zeigen, und die werden dann aufwachen, unsere Taktik sehen und viel besser als wir spielen mit der neuen Taktik. Das ist schon sehr oft geschehen. Aber ansonsten, also so aufgeben, nee, nie. Also wir können einfach weiterreden. Oder wir erwarten Nerves. Wir denken so, nee, das ist einfach unmöglich, jetzt wirklich unmöglich, und wir haben keine Ideen mehr. Dann gehen wir irgendwie Heroic Splits machen oder Mythic Plus Gear Farmen oder sowas. Aber nicht wirklich so, hey Jungs, wir müssen mental reset. Nee, nur also vielleicht ein 5-Minuten-Break, 10-Minuten-Break schon. Aber ansonsten nicht den Tag abbrechen, niemals.
Stimmt, an den Zeitunterschied denke ich ja gar nicht, ne? Wenn du sagst, ja klar, natürlich, wenn bei uns es Nacht ist, dann fangen die US-Gilden ja erst an zu spielen oder, keine Ahnung, je nachdem, wo sie halt sind, spielen jetzt gerade nochmal dann irgendwie 6 Stunden weiter. Und na klar, man will denen ja nichts verraten. Wie geheimniskrämerisch müsst ihr eigentlich sein? Weil ihr wisst ja, also, die schauen euch zu, ihr schaut ja wahrscheinlich auch, was die anderen machen in irgendeiner Art und Weise. Also, auch wenn du Raidleadest, ne, wenn du Anweisungen gibst, wie vage musst du denn sein, um nicht gleichzeitig dann zu viel zu sagen?
Also ich habe eine Button-Kombination, die ich pressen kann, und dann werden alle Voice-Coms gemutet.
Der Panic-Button.
Ja, wenn wir was wirklich Interessantes besprechen wollen, sagen Leute auch, wenn jemand anderes was sagen will, Scribe, Mute, und dann presse ich den Button, Control-Shift-F12.
Das hast du jetzt aber verraten, natürlich, was der Button ist.
Die geheime Kombination.
Geheime Kombination, ja. Nee, dafür zum Beispiel haben wir eine Extension für TeamSpeak. Das ist so ein, dafür haben wir halt eine der Programmierer, die wir haben, benutzt. Software, OP einfach, wie immer.
Scoutet ihr eigentlich, was die anderen Gilden machen, so auch, während so einer Race to World First?
Also vor allem am ersten Tag, weil die fangen ja auch vor uns an. Mhm. Also ich werde wahrscheinlich nächstes Mal um 2 Uhr nachts aufwachen, um das mir anzuschauen. Und dann nicht wieder schlafen.
Dass er gleich vorbereitet reingeht dann. Ja, okay, genau. Ja, Min-Maxen halt, ne? Hast du ja schon gesagt.
Ja. Inwiefern gibt's denn Scouting auch, was Spieler natürlich anbelangt? Also sind wir da wirklich auch auf einem Level, wo es da, ich sage mal, Transfers gibt, wie jetzt im Fußballsport oder so, dass ihr dann wirklich sagt, ey, wir wollen jetzt diesen Spieler gerne haben und den snatchen wir jetzt von einer anderen Gilde?
Ja, das ist richtig. Also natürlich jetzt nicht so, jetzt so generell wie im Fußball, würde ich mal behaupten, aber natürlich gibt es Scouting in dem Sinne, dass wir sehen, so, oh ja, der Spieler vielleicht von einer Gilde, jetzt ist natürlich immer schwer, weil zum Beispiel Liquid ist ja US und wir sind die EU, heißt immer von US-Leute zu rekrutieren oder auch andersrum, wenn sie EU-Leute rekrutieren, ist es immer ein bisschen schwerer, würde ich behaupten, weil natürlich die Zeitzonenunterschied heißt, du raidest irgendwie hier um 2 Uhr Mitternacht, fängst du an, dein abends Raid zu haben einmal in der Woche, was natürlich für die meisten Leute sehr schwer ist mit einem normalen Schlafrhythmus oder ähnlichem. Natürlich manche Leute machen es. Aber generell natürlich von anderen Gilden oder sowas, jetzt zum Beispiel vom Pieces, die sich ja jetzt aufgelöst hatten vor ein paar Monaten, ich bin mir nicht genau sicher wann, gab es natürlich große Gespräche von uns mit Leuten von Pieces damals oder von Leuten, die kannten und so. Ah, wen könnten wir hier anschreiben? Wer würde gut zu uns passen? Wer ist vielleicht genau den wir gerade suchen? Vielleicht suchen wir gerade einen Warrior-Player und die haben gerade einen super guten Warrior, der halt da schon ewig gespielt hat und jetzt vielleicht gerade Zeit hat, und dann schreiben wir die natürlich an und scouten die mehr oder weniger. Also in dem Sinne, es gibt's immer. Oder auch anderes Scouting ist, wenn die in einer Gilde spielen, die quasi nicht so bekannt ist, sagen wir mal, die jetzt nicht im Race to World First mitmacht, aber du spielst mit den Leuten auf zum Beispiel Beta oder allgemein M+ oder anderen Content, sagen wir mal so, und du merkst einfach, ah, die sind eigentlich wirklich gut und die raiden vielleicht Top 20 oder sowas in einer Gilde und haben ja ganz entspannt, dann fragt man einfach mal an, ob die vielleicht nicht bei uns spielen wollen, ja.
Ganz entspannt, Top 20, ja.
Kann man sich bei euch auch bewerben? Also wenn ich jetzt sage, ich bin hier das Raid-Monster, aber noch kennt mich niemand, hier das Pala-Raid-Monster, ne? Also kann ich irgendwie dann auch mich bei euch irgendwie melden und sagen, hey, darf ich bei euch mal mitspielen? Oder gibt es irgendwie vielleicht sogar, wie man es aus Unternehmen kennt, so einen Bewerbungsprozess, wo er sagt, hey, wir machen mal einen Test-Raid mit dir oder beantworte diese 5 Fragen zu Bossen der letzten 4 Jahre? Oder geht das auch?
Also so in dem Sinne haben wir das gar nicht mehr. Wir hatten früher mal vor, ich weiß gar nicht, wann wir das abgeschafft haben, vielleicht bei Scribe, aber wir hatten ja mal eine Application-Form, aber so wie wir es aktuell machen, ist es quasi, wenn wir Leute brauchen, dann geben wir Application-Forms raus, nachdem wir höchstwahrscheinlich die Leute angeschrieben haben, die wir haben wollen und die zum Beispiel nicht bekommen haben. Ja. Oder es Situationen gibt, wie zum Beispiel, wir haben letztens einen Heiler verloren, der eben gesagt hat, er möchte nicht mehr WoW spielen. Und dann wir so, oh, jetzt brauchen wir halt einen Heiler. Und dann kannten wir quasi in dem Sinn niemanden. Heißt, wir haben halt die große Anfrage, eine große Application-Form quasi auf Twitter gepostet. Und jetzt haben wir halt einen sehr netten, guten Heiler daraus bekommen, mehr oder weniger, aus Glück in dem Sinne mehr oder weniger, dass er sich halt bei uns beworben hat. Also so ist es eher gezieltes Bewerben und nicht so generelles. Natürlich kann man jetzt zum Beispiel mich anschreiben, aber ja, die Chancen müssen gut stehen.
Wie viele Anfragen kriegst du pro Tag?
Das ist das Problem tatsächlich. Das ist das Problem, dass man zu viele Anfragen kriegt.
Achso, zu viele Anfragen. Ja, das denke ich mir auch. Ich muss gerade sehr lachen, weil im Chat gerade jemand schreibt, wo siehst du dich in 5 Patches? Als Bewerbungsgesprächsfrage.
Ja, nicht auf der Bank. Sehr gut. Naja, aber ja, natürlich würde es viele Anfragen geben, in dem Sinne, wenn man natürlich so ein Open Form hätte oder ähnliches. Deswegen, und eins muss man noch dazu sagen, es ist natürlich so, wir sind 30 Leute. Heißt, wir brauchen eigentlich keine Application Form aktuell, weil auch wenn man sich jetzt noch bewirbt, wir brauchen eigentlich nicht mehr Leute. Wir sind schon relativ viele, so im Generellen, weil man nur mit 20 rated. Deswegen kommt es immer ganz drauf an. Wenn man Leute verliert, sucht man quasi wieder neue 1 Cent.
Aber es ist dann nicht so, dass man wirklich auch jetzt mal ganz fies gesagt halt überlegt, ob man Leute austauscht. Also weil wenn jetzt, keine Ahnung, euer bester Mage und dann gibt's aber jemand anderen und ihr wisst halt, ja, der ist halt einfach besser als der. Also wie eiskalt ist man dann in dem Moment, dass man halt dann sagt, ja, sorry, wir sind Top-Tier, wir müssen die Besten der Besten bei uns spielen lassen, obwohl jetzt er schon vielleicht seit Jahren dabei ist.
Ich weiß nicht, ob man das kalt nennen kann, sozusagen, dass man die Leute einfach sozusagen rausschmeißt und abwechselt für andere Leute. Ich sehe das so, dass wenn man sehr lange in der Gilde geradet hat, dann ist das einfach ein Teil von dem Player-Skill von dieser Person.
Hm.
Das muss man dann mit einkalkulieren. You know, wie wichtig ist es für dich, dass du diese Person gut kennst, dass der irgendwie seit 3 Jahren, 4 Jahren, 10 Jahren vielleicht der konsistent dabei war? Und im Vergleich dazu, wie groß ist der Skill-Unterschied von der neuen Person, der diese Person replacen wird? Und wenn da die Kalkulation das rausbringt, dass es besser wäre, dann machen wir das. Aber das muss man dann halt einfach mit einkalkulieren. Es ist natürlich nicht nichts wert, dass eine Person sehr lange mit dabei war. Aber es ist auch nicht irgendwie ein unschlagbares Parameter, dass das das Wichtigste wäre oder so. Nee, auf jeden Fall nicht. Also wir wollen, TLDR ist zusammengefasst, ist, wir wollen einfach gewinnen. Und was bringt am meisten unsere Gewinnchancen höher? Und dafür werden wir uns entscheiden. Und das versteht auch jeder. Da ist jeder okay damit. Also da wird niemand sagen so, nee, das ist unfair oder so. Nee, weil die anderen in dem Team, die wollen ja auch gewinnen. Und wenn du diese Entscheidung nicht treffen kannst, weil du irgendwie zu soft bist oder zu nett sein willst oder so, dann willst du eigentlich eher, du willst eigentlich nett sein, aber du bist eigentlich böse zu den anderen Leuten, die eigentlich gewinnen wollen. Du bist dann nicht nett zu denen, weißt du? Da muss man einfach die richtige Entscheidung treffen für das Beste für das Team.
Es geht um den Erfolg am Ende dann für alle. Ja. Und nur der macht er dann auch happy. Deswegen macht man's doch, oder? Das ist nämlich noch meine letzte Frage, eigentlich, die ich hier auf meinem Zettel habe. Macht euch das Ganze eigentlich noch Spaß? Also, weil es ist ja Druck, ne? Ich meine, diese Race to World First ist Druck. Ihr wollt ja was erreichen, ihr wollt den Erfolg. Aber kann man das trotzdem auch noch als Spaß bezeichnen? Habt ihr immer noch einfach Bock drauf zu sagen, okay, komm, Raid ist halt immer noch geil?
Also ich raide ja nicht mehr, aber ich wünschte, ich könnte noch.
Also ich kann sagen, ja, für mich ist auch das Spiel zu spielen allgemein, ich habe so viel Spaß an WoW und Raiden, Dungeons, was auch immer, ich vielleicht nicht PvP, aber alles andere habe ich unendlich viel Spaß, ja. Und natürlich, wenn es dann noch dazu kommt, dass man ein Turnier spielt, wie es MDI oder Race to World First und man gewinnt, ist natürlich besser geht's nicht.
Das ist ein bisschen wie der Song von Fort Minor mit Remember the Name. So 50% Pain und 5% Pleasure. Weißt du, da muss man sehr viel schon Vorbereitung für warm machen. Und das ist sehr viel Pain, sehr viel Grinding. Aber am Ende lohnt sich das dann alles irgendwie.
Ja.
Vor allem, wenn man gewinnt.
Also, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, also ich glaube, das World First oder einfach der Beste zu sein, ist natürlich da nochmal das besondere i-Tüpfelchen. Ich glaube fast, es ist vielleicht sogar anstrengender für die Gilden, die halt eher so 3 bis 5 sind, weil die können sich ja nicht mal als die Besten bezeichnen, weißt du? Die können sich nur als Top 5 bezeichnen, aber müssen wahrscheinlich trotzdem einen unglaublichen Zeitaufwand da reinstecken.
Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Ich verstehe den Pieces Disband komplett. Ich habe schon sehr oft auch in meinem eigenen Stream gesagt, so, ich habe keine Ahnung, wie diese Leute so hart tryharden und nicht aufgeben. Weißt du, das ist schon respektabel. Also hört sich so an, wenn ich jetzt das so laut sage, hört sich das so an, als ob ich da lustig drüber mache oder so. Aber das ist wirklich krass, dass du so hart tryhardest, verlierst und dann denkst, okay, wir werden es jetzt nochmal versuchen, nochmal anders. Das ist schon krass. Also wahrscheinlich spielen die auch jedes Mal besser, nur wir spielen ja auch besser jedes Mal und wir entwickeln uns ja selbst auch. Deswegen wird das immer schwer, an uns ranzukommen, aber ja.
Habt ihr vielleicht zum Abschluss noch einen Rat für andere Spieler in WoW oder andere Gilden, natürlich nicht auf eurem Profiniveau, aber halt, wenn wir jetzt Spieler haben oder Gilden haben, vielleicht auch die uns gerade zuschauen oder zuhören, die sagen, Raiden schreckt mich halt irgendwie ab. Weißt du, das ist komplex, man braucht Taktiken. Schon klar, dass es die Schwierigkeitsstufen gibt. Ne? Ich kann halt auch auf einem niedrigen Niveau einsteigen, normal, heroisch. Ne? Muss nicht alles gleich mythisch sein. Aber gibt es vielleicht noch einen generellen Rat, wie man da am besten rangeht? Auch vielleicht mit welchem Mindset man auch ans Raiden rangehen muss? So der erste Kampf ist immer ein Vibe oder sowas, wie es bei mir damals war, mit Onyxia.
Also ich kann immer den Rat geben, den ich auch immer, weil solche Fragen kommen nur gut auch beim Dungeon oder MDI oder ähnlichem auf. Und da ist immer der Rat, den ich gebe, dass du einfach Spaß mit den Leuten haben musst, die mit denen du quasi zockst. Ja? Beim Raiding ist es vielleicht natürlich ein bisschen schwieriger, weil es mehr Leute sind jetzt als in einem Five-Man-Team. Aber wenn man eine gute Gilde hat, wo halt die Stimmung gut ist und man sich halt so ein bisschen untereinander versteht. Natürlich muss man sich nicht mit jeder Person immer perfekt verstehen, das ist einfach so. Aber wenn man sich allgemein versteht und daran Spaß hat, ich glaube, dann ist auch einfach die Qualität vom Raiding oder auch den Spaß, den man daran hat, der wird sich einfach so stark verbessern, als wenn man da halt Pugging reinqueut und dann flamen sich die Leute im Chat direkt, wenn jemand was falsch macht, dann ist vielleicht Raiding nicht mehr so viel Spaß. Aber wenn man sich halt mit Leuten da zusammentut, auch wenn man jetzt nicht das Höchste macht, wie du schon gesagt hast, und halt mit den Leuten ein bisschen Spaß hat, andere Spiele spielt oder was auch immer, ich glaube, das macht viel aus. Ja, also der Spaß allgemein an Sachen macht, glaube ich, viel für mich.
Ja, bin ich voll dabei. Nicht Raidfinder oder so, nicht so totale random anonyme Gruppen, sondern wenn dann mit Leuten raiden oder halt auch überhaupt das Spiel spielen, die man kennt und die man gerne hat und die eine Gilde leiten wie Julius, die man gerne hat. Und dann sagt man, es ist halt gleich einfach viel toller. Ja? Gildenleiter der Herzen.
Vielleicht frage ich mal bei Pieces an, ob da nicht mal der ein oder andere jetzt bei mir mitmachen möchte.
Ihr habt neue Konkurrenz jetzt. Ja?
Wirklich mein größter Takeaway von diesem ganzen Podcast jetzt, Micha, ist, ich habe damals Onyxia und Ragnaros gelegt. Das heißt, ich habe früher meinen ersten Raid-Kill gemacht als Scribe und Meeres von Echo. Das ist doch hier wirklich die Erkenntnis für mich.
Ja, Potenzial ist immer da, ja?
Ich habe zwar wahrscheinlich zero dazu beigetragen, sondern war einfach einer von diesen 40, der einfach nur geleecht. Ne, ich war Paladin, ich habe einfach alle gebufft und damit war damals mein alles getan, was ich tun musste in Classic.
Paladin ist auch ein beliebter Charakter, glaube ich, so in Raids, habe ich mir sagen lassen. Eine beliebte Klasse einfach.
Paladin ist einfach geil.
Auf jeden Fall. Wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen und mir bleibt nichts, außer euch einfach die Daumen zu drücken, Scribe und Maris, für das nächste Race to World First im Gewölbe der Inkarnationen in World of Warcraft Dragonflight. Wenn es denn dann startet am 14. Dezember deutscher Zeit, schon am 13. Dezember wahrscheinlich amerikanischer Zeit, weil da die Serverwartungsarbeiten stattfinden. Nichtsdestotrotz, wir werden mitfiebern jetzt. Ich wusste ja, muss man auch mal sagen, bevor wir diese Podcasts gemacht haben, und ich mich tiefer in das Thema so ein bisschen reingeguckt habe, wusste ich ja gar nicht, dass es das gibt. Also auch, dass es diesen Wettlauf gibt. Klar, man bekommt zwar hin und wieder mit, aber wie spannend das ist und wie viel Schweißtränen und Excel-Tabellen dann doch fließen dabei, ist einfach, ja, mega interessant. Deshalb vielen Dank euch beiden.
Du bist so hooked.
Ich bin jetzt echt hooked.
Du bist so hooked.
Ohne Witz jetzt, ich werde das anschauen, weil ich einfach wissen will, wie es diesmal läuft. Weil ich jetzt auch, ich verstehe es ja jetzt auch besser und ich hoffe auch alle, die uns jetzt zugeschaut und zugehört haben, verstehen es jetzt einfach besser, auch was damit zusammenhängt, was da im Hintergrund passiert, was bei so einem Raid genau passiert, was vielleicht auch passiert, was man nicht sieht, aber was trotzdem wichtig ist. Also eine spannende Sache, eine sehr vielschichtige Sache. Scribe, Maris, vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. Hat mir großen Spaß gemacht. Toller Talk. Und natürlich auch vielen Dank an Jules, unseren Gildenleiter der Herzen. Ich sag an dieser Stelle natürlich auch vielen Dank an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Macht's gut und bis zur nächsten Race to World First. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.